Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind für das Neueste aus der Welt des Films in dieser letzten Vollbildausgabe im Jahr 2024. Und wie schon in der letzten Woche wollen wir auch in dieser Sendung nochmal zurückblicken. Diesmal mit einem Fokus auf das deutsche Kinojahr 2024. Und dieser Rückblick beginnt mit einem Ausblick auf eine deutsche Komödie, die nächste Woche in unsere Kinos kommt. Mehr dazu gleich. Es gibt sicherlich wenige Erfolgsformel gerade für den deutschen Film. Wenn es um die Frage geht, was geht beim Publikum, da ist die Antwort neben Kinderfilm immer auch wieder die deutsche Komödie. Egal ob von Caroline Herfurch oder wie vor vielen Jahren von Til Schweiger, das deutsche Publikum liebt seine eigenen Komödien. Nächste Woche ist es soweit, da kommt eine weitere deutsche Komödie in unsere Kinos, die aber diesmal etwas anders erzählen möchte und durchaus nicht die bekannten Comedy-Pfade betritt, die man aus dem deutschen Kino eben so kennt. Feste und Freunde, ein Hoch auf uns heißt der Film. Er kommt von David Dietl und klingt so.
Es geht nie gut, wenn Freunde im Freundeskreis heimlich vögeln.
Ich hatte mich verliebt. Niemand tanzt so.
Ich tanze so.
Es passiert viel zu selten, dass man weiche Knie kriegt.
Wir haben für alles eine Liste. Wir haben sogar eine Liste dafür, dass wir andere Listen nicht vergessen.
Polizei!
Was machst du?
Ich lauf Schlangenlinien, das verwirrt sie.
Ein Ausschnitt aus Feste und Freunde, ein Hoch auf uns von David Dietl, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Der Film erzählt von einer Gruppe von Kölner Freunden, soweit so bekannt, aber eben nicht linear, sondern immer nur durch Schlaglichter von Festen. Sei es eine Silvesterparty, eine Hochzeit, eine Beerdigung, ein Geburtstag. Wir lernen die Freunde und ihre Beziehung untereinander immer wieder nur in Schlaglichtern durch die Zeit kennen. Das Spannende ist, dass der Film 2020 beginnt und plötzlich in die Pandemie stolpert. Über all diese Sachen, wie Freundschaft und Welt und Pandemie miteinander zusammenhängen, konnte ich vor der Sendung mit dem Regisseur David Dietl sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, wieso er sich für seinen Film einen dänischen Kassenschlager als Vorbild genommen hat.
Naja, also es ist in dem Sinn nicht wirklich ein Remake, sondern es ist inspiriert von diesem dänischen Film, den ich vor, glaube ich, 8 Jahren gesehen habe. Der war in Dänemark ein großer Publikumserfolg und mich hat diese Dramaturgie fasziniert, dass man einen Film erzählt über den Verlauf von 3 Jahren, der immer nur von Fest zu Fest springt und man sich auch als Zuschauer dazwischen zusammenbauen muss, was in der Zwischenzeit mit diesen ganzen Protagonisten passiert ist. Und das hat mir sehr gut gefallen und auch die Idee, einen Ensemblefilm zu machen, wollte ich schon lange, weil mir die Arbeit mit den Schauspielern so großen Spaß macht. Und ich fand, sie haben ein tolles Figurenensemble gefunden, was auf verschiedensten Arten und Weise eben sich mit Thema Freundschaft, Liebe und Beziehung auseinandersetzt und ja, das auf eine sehr, ich möchte sagen, echte und liebevolle Art und Weise betrachtet hat. Wir haben es dann adaptiert, das Drehbuch, haben das eine oder andere Fest ausgetauscht und als Quirin Berg dann als Produzent dazu kam, hatte er die Idee zu sagen, wir tun es auch, sag ich mal, in die Jetztzeit holen, was natürlich heißt, dass auch die letzten Jahre, wo sich durchaus, sag ich mal, unser Zusammenleben, unsere Welt durch Kriege, durch Pandemie verändert haben, zum Thema macht. Und das fand, am Anfang war ich dagegen, weil wir noch in der Pandemie gesteckt haben und ich gedacht habe, okay, man will jetzt nicht das auch noch im Kino sehen. Aber mir war schon klar, dass es natürlich gerade Corona sehr verändert hat, wie wir, sag ich mal, auf Freundschaften, auf Beziehungen blicken, was uns wichtig ist im Leben, wer uns wichtig ist im Leben. Und deswegen hat es dann doch ganz gut gepasst, das mitzuerzählen. Also nicht zum Hauptthema zu machen, aber durchaus mitzuerzählen und eben in die letzten 3-4 Jahre zu holen, das Drehbuch.
Freundschaft und Beziehung stehen ja wirklich im Zentrum zwischen den Figuren und die unterschiedlichen Dynamiken, die die Figuren dann über die Jahre auch haben und die sich dann verändern und entwickeln. Aber bleiben wir doch kurz noch bei der Pandemie, weil es stimmt schon, die Pandemie hat, glaube ich, ganz viel in unterschiedlichen Freundschaftskreisen angerichtet. Dann gab es die Impfgegner, dann gab es die Skeptiker, die Maskenverweigerer und die dafür waren. Welchen Einfluss hat die Pandemie jetzt auf den Freundeskreis, den Sie erzählen?
hat einen relativ geringen, sag ich mal, Einfluss auf den Freundeskreis. Wir erzählen die Pandemie, sag ich mal, eher als äußere Umstände, die dazu geführt hat, dass man zum Beispiel seinen Geburtstag nicht mehr zu Hause feiern konnte, sondern heimlich im Park sich dafür einen Hund ausleihen musste, damit man überhaupt rausgehen durfte. Dann eben eine Zusammenkunft von mehr als zwei Personen auch aufgelöst wurde. Wir alle dachten bei der ersten Pandemie, ähnlich wie die Figuren im Film, dass das nicht lange andauern würde und man im Sommer danach, nach der ersten Pandemiewelle, gleich eine große Hochzeit feiern können würde. Das war natürlich nicht der Fall. Und es hat eben Dynamiken verändert und es hat die Selbstverständlichkeit mit dem, was man alles machen kann und dass man es immer machen kann, verändert. Und deswegen glaube ich auch das Bewusstsein, wie wertvoll das ist, zusammenzukommen, wie wertvoll Gemeinschaft ist und wie wertvoll, sag ich mal, die Freiheit ist, all das machen zu können, was wir immer als selbstverständlich angesehen haben und auf einmal war es nicht mehr selbstverständlich.
Ich frage auch, weil drei Figuren, also eine ist Krankenschwester, zwei sind Ärztinnen, das waren ja Figuren oder Berufe, die in der Pandemie wirklich im Zentrum an der Front standen. Und auch das prägt ja auch die Figuren, nicht wahr?
Total. Also es gibt natürlich die Leute, die sich eben anders damit konfrontiert sind, dadurch, dass sie eben im Krankenhaus damit zu tun haben und auch die Ernsthaftigkeit, sag ich mal, dieser Krankheit durchaus im eigenen Leib erfahren haben. Und hin zu Leuten, die gesagt haben, ich kann kein Corona kriegen, weil ich bin Blutgruppe 0. Und Leute, die gedacht haben, dass wenn sie rauchen, dass sie kein Corona kriegen können. Also was es alles für Mythen am Anfang gibt. Diese ganzen Masken, die überhaupt nichts geholfen haben, bis hin dann zu den ersten Tests, dass man auch Partys gemacht hat, wo sich vorher jeder getestet hat. Sollte man dann bei der Einladung schon sagen, bitte testet euch oder testet man, wie formuliert man auch das eben? Und ich finde, es ist uns aber ganz gut gelungen, das, sag ich mal, mitzuerzählen, nebenbei zu erzählen, das Thema ernst zu nehmen, aber, sag ich mal, auch die Absurdität da drin zu sehen und das sozusagen nicht in den Vordergrund zu rücken, aber uns schon klar zu werden, dass es, sag ich mal, die Wichtigkeit auch von Zusammenkünften und von Freundschaften nochmal auf eine andere Art und Weise bewusst gemacht hat oder auch gestärkt hat.
Es ist ja wirklich ein sehr illustres Figurenkabinett, das wir im Film kennenlernen. Inwiefern basieren jetzt vielleicht so Charakterzüge und Beschreibungen dieser Figuren auf Menschen, die sie wirklich kennen? Also inwiefern ist dann doch noch mehr Welt in der Geschichte?
Ja, also das ist, glaube ich, bei allen Geschichten, die ich bisher gemacht habe oder die mich interessieren, müssen da persönliche Bezugspunkte sein und durchaus einfach diverse Themen, sag ich mal, von Beziehung zu Freundschaft, zu Kinderkriegen, zu Umgang mit Verlusten, mit denen ich in der Zeit auch selber viel zu tun hatte. Das heißt, ich konnte da andocken. Auch Themen wie dann im Freundeskreis irgendwie Leute, die sich trennen, auf welche Seite muss man sich schlagen, wie verhält man sich, auch wenn Leute vielleicht eine geheime Affäre miteinander haben, von der man weiß, von der man lieber nicht wissen würde. Also das sind alles Sachen, die ich natürlich auf die eine oder andere Art und Weise erlebt habe oder beobachtet habe, auch in meinem Freundeskreis, die aber zum Großteil auch schon in dem Buch angelegt waren. Aber ich glaube, so findet jeder, sag ich mal, über das verschiedene Paar etwas, was gerade mit seinem Leben zu tun hat oder was er auch kennt, über befreundete Paare oder Freunde. Und das ist irgendwie das Schöne, das ist, glaube ich, sehr speziell ist auf der einen Seite, aber dann auch sehr universell und dass jeder etwas in diesem Film finden kann, was mit ihm selbst zu tun hat oder was er auch schon mal erlebt hat.
Trotzdem könnte man sagen, dass bei einem Ensemblefilm hier Ellen als Figur schon eine Art zentrale Rolle einnimmt. Sie ist unser Guide durch diese Welt, könnte man sagen. Was macht denn Ihre Reise so besonders, dass es sich eben eignet, diese unterschiedlichen Schlaglichtmomente, aus denen der Film besteht, zusammenzuführen?
Sie eignet sich besonders, weil sie halt die Suchende ist. Also sie ist von Anfang an, die noch nicht in einer Beziehung angekommen ist, die auf der Suche nach der großen Liebe ist, die auch sich, sag ich mal, auf die Gefahr hin, andere Leute vor den Kopf zu stoßen oder Sachen kaputt zu machen, da reinschmeißt und dann auch mit den Konsequenzen leben muss. Und deswegen ist sie diejenige, die im Zweifelsfall, sag ich mal, die größte Auswirkung durch ihr eigenes Tun auf diesen Freundeskreis hat. Und jedes Paar hat wiederum mit sich selber zu tun, aber Ellens Reise hat mit allen zu tun und jeder muss sich irgendwie zu ihr und ihrem Tun verhalten, so dass sie sich eben als Figur angeboten hat, mit der man mitgeht, weil sie eben auf der Suche ist und damit wahrscheinlich auch die aktivste Figur von allen.
Jetzt spielen das Schauspielerinnen und Schauspieler, also von Laura Tonke über Annette Frier bis Nicolas Ovtcharek. Und Sie haben ja gesagt am Anfang unseres Gespräches, Sie wollten einen Ensemblefilm machen. Wie hält man die denn alle irgendwie im Zaun oder lässt man sie einfach spielen?
Beides. Also man lässt sie erstmal spielen, bis zu dem Punkt, dass man sie im Zaum halten muss. Und das ging manchmal besser und manchmal schlechter, aber grundsätzlich war es, also habe ich sehr lange gecastet, habe sehr intensiv genau nach diesem Ensemble gesucht, habe auch nach, nicht nur nach tollen Schauspielern, sondern auch nach Menschen gesucht, die Lust hatten auf diesen Ensemble-Gedanken. Und es war toll zu beobachten, wie halt Laura Tonke bei den Frauen und Nicolas Ovtcharek bei den Männern einfach Schauspieler sind, wo alle anderen Fans von sind, ja, auch die in diesem Ensemble waren. Dann wiederum aber Laura auch ein Riesenfan von Annette, die wiederum ein Riesenfan von Jasmin. Also alle konnten was miteinander anfangen, auch mit dem, was sie als Künstler und Schauspieler schon geleistet haben. Und da war, sag ich mal, ein großes Interesse erstmal aneinander. Und ich habe es aber, sag ich mal, ich habe es klein aufgebaut, ich habe es in dem Casting, habe natürlich erst versucht, die Paare zu finden, habe dann mit den Paaren selber über ihre Beziehung geredet und habe dann die Freundeskreise und habe immer mehr Leute dazugebracht, bis wir dann eben zum Schluss alle zusammen waren und jeder irgendwie wusste, wie er sich zum anderen zu verhalten hat. Aber wenn man dann natürlich eine Szene mit 10 Hauptdarstellern am Tisch dreht und das Ganze kulminiert und man diese Szene über 12 Stunden zigmal wiederholen muss und immer nur der eine oder der andere im Bild ist, ist oft dann die Gefahr, dass die anderen, wenn sie nicht, sag ich mal, on camera sind, nur halbe Kraft geben. Und das war überhaupt nicht der Fall. Also alle haben von Anfang bis Ende Vollgas gegeben, egal ob die Kamera auf sie gerichtet war oder nicht. Und also diese Kollegialität in diesem Ensemble zu erleben, gerade bei einer dieser Schlüsselszenen, bei dem Sommerfest, bei dem großen Essen, was wir eigentlich draußen auf einer Veranda spielen lassen wollten, bei schönem Wetter, wo genug Platz für Schauspieler und Team gewesen wäre, aber das holländische Wetter uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten und wir in dieses viel zu kleine Haus mussten, in das wir nie wollten, was ungefähr 20 Quadratmeter hatte und da zu 40 irgendwie drin waren. Und gleichzeitig macht es diese Szene halt so intim und alle, man förmlich will man da rausbrechen und das ist toll, dass sich sowas dann beim Drehen ergibt. Also es war für uns eigentlich eine Katastrophe, als wir es gedreht haben und hat aber zu etwas geführt, was, sag ich mal, so viel intensiver ist, als es gewesen wäre, wie wenn wir es ursprünglich, sag ich mal, da draußen bei schönem Wetter auf der Terrasse gedreht hätten.
Klingt auch mehr wie Theaterproben, auch die Intensität des großen Ensembles statt ein klassischer Film.
Ja, total. Und wir haben auch, sag ich mal, die Blöcke ja hintereinander gedreht und haben auch immer das vorher geprobt. Aber im Gegensatz zu Theaterproben, wo man dann halt 3-4 Wochen hatte, um das zu proben, hatten wir immer, sag ich mal, einen Tag, um 5 Drehtage zu proben. Also das hätte ich mir tatsächlich gewünscht, da noch mehr Zeit zu haben, das zu proben. Und deswegen war auf der einen Seite eben auch, um auf die Frage zurückzukommen, waren sehr viele Angebote von den Schauspielern da, wo ich teilweise nur die manche nehmen konnte, weil wenn der eine sich jetzt überlegt, dass er gerade das Gefühl hat, es wäre doch schön, wenn er jetzt darüber läuft, ja, dann passt alles nicht mehr zusammen, weil dann kann man die ganze Szene nochmal irgendwie neu drehen. Also es musste zumindest vom Staging, sag ich mal, ein gewisser Ablauf eingehalten werden. Und dann war ich aber total froh, dass alle halt ihre Ideen damit reingebracht haben, um auch diese Lebendigkeit irgendwie herzustellen. Und das war, ja, also ehrlicherweise war es sehr anstrengend und aber auch eine total besondere und schöne Erfahrung und im Ergebnis, sehr, sehr einzigartig.
So divers wie der Cast der Schauspielerinnen und Schauspieler ist letztendlich auch dieser Freundeskreis. Wir haben da das lesbische Pärchen, wir haben eine Krankenschwester, die mit einer Ärztin befreundet ist, wir haben eine Friseurmeisterin da. Wie wichtig war es Ihnen, auch so Gesellschaft abzubilden innerhalb dieses Freundeskreises?
Es war, sag ich mal, mir wichtig, das auf eine Art und Weise zu tun, dass man die Absicht dahinter nicht merkt, sondern dass es möglichst selbstverständlich ist. Also bei mir ist es ähnlich im Freundeskreis. Leute kommen aus verschiedenen, sag ich mal, Hintergründen beruflicher Natur und sagen auch, es gibt homosexuelle und heterosexuelle Paare. Und mir war wichtig, und das finde ich halt oft bei anderen Filmen oder Sachen, die ich heutzutage sehe, wo man den absoluten Willen zur Diversifikation irgendwie mitspürt, dass es hier eben so selbstverständlich wie möglich ist. Also das nicht zum Thema zu machen. So, und es war angelegt, aber ich, wie gesagt, also ich erzähle, sag ich mal, die Beziehung zwischen Annette und Maya nicht anders, als ich jetzt die Beziehung zwischen Adam und Mareike erzählen würde. So, also dafür gibt es auch gar keinen Grund. Also sozusagen die Selbstverständlichkeit in verschiedene, sag ich mal, Berufe und sozusagen Hintergründe, sei es auch kultureller Natur, zu zeigen, war mir wichtig, weil ich kenne das selber aus meinem Freundeskreis, aber mir war vor allem wichtig, es nicht vordergründig zum Thema zu machen und nicht, dass man das Gefühl hat, das ist absichtlich so gewählt, um möglichst alle abzubilden.
Unter den Aspekt der Lebensumstände verstehe ich das, aber ich hatte schon das Gefühl, dass dieser Freundeskreis schon auch etwas Utopisches hat, weil auch das Thema ja Geld keine Rolle spielt. Die Ärzte kommen sehr selbstbewusst, ich weiß nicht, ist es ein Ferrari oder ein Porsche, an die Nordsee gefahren, und dann haben wir halt die Krankenschwester, und wir wissen natürlich, dass die Friseurmeisterin wahrscheinlich eher nicht mit diesem Auto kommt. Also das ist ja auch schon ein Blick, wo Klassen ganz selbstbewusst einfach nur den Menschen wahrnehmen und nicht die Klasse. Das ist mehr Utopie als Realismus, oder?
Nein, also ich weiß das, also auch zumindest in meinem Freundeskreis kenne ich das auch. Also da gibt's Leute, die es geschafft haben, sehr reich zu werden, und Leute, die, sag ich mal, mit weniger über die Runden kommen müssen, was aber nicht bedeutet, dass der eine glücklicher ist als der andere. Und ich finde es tatsächlich, also in dem Fall geht es tatsächlich nicht jetzt zwangsläufig darum, wer wie sein Geld verdient. Ich glaube, alle kommen irgendwie über die Runden, sondern es geht tatsächlich mehr ums Zwischenmenschliche. Und ich glaube, es ist jetzt nicht das Utopische, weil idealerweise in einem Freundeskreis spielt dann, sag ich mal, erfolgreich oder reich der eine ist oder der andere, nicht so eine große Rolle, wenn die Freundschaft im Vordergrund steht. So, also das kenne ich durchaus eben auch aus meinem eigenen Freundeskreis, und ich freue mich für jeden, der irgendwie reich ist und Karriere gemacht hat. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es die Dynamik in den Freundschaften, die so lange existieren.
Aber es unterscheidet Ihren Film von anderen ähnlich gelagerten deutschen Filmen, wo man nie weiß, haben die Figuren einen Job? Wie verdienen sie ihr Geld? Das ist ja hier sehr bewusst beschrieben. Wir lernen diese Menschen ja wirklich kennen, woher sie kommen, ihren Hintergrund.
Ja, aber auch das, wie gesagt, in einer Selbstverständlichkeit. Also nicht es zu verheimlichen, damit es nicht zum Thema wird, sondern zu sagen, das ist so. Aber ich will nicht, dass man den Eindruck hat, dass es utopisch ist, weil dann würde es wieder unglaubwürdig sein. Und ich glaube nicht, dass es unglaubwürdig ist. Ich glaube, dass diese verschiedenen, sag ich mal, Berufe koexistieren können in einem Freundeskreis, ohne dass es dazu führt, dass man sozusagen sich nur mit den gleichen Leuten umgibt. Und gerade eben mit Freundschaften, die so lange existieren, ist es ja sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich sich die Leute entwickeln über die Jahre. Und ich kenne das aber von mir auch, dass ich, sag ich mal, diese Intimität und diese Freundschaft, die aus teilweise schon aus Jugendzeiten da ist, dann eben keine Rolle spielt. Und das finde ich auch etwas Schönes und hoffentlich nicht Utopisches.
Sagt Regisseur David Dietl über seinen Film Feste und Freunde, ein Hoch auf uns, den man dann schon im neuen Jahr sehen kann. Nächsten Donnerstag kommt er in unsere Kinos. Letzte Woche stand bei uns ja das internationale Kino im Zentrum. Heute soll es allein um das deutsche Kinojahr 2024 gehen. Und da beginnen wir zunächst mit einer traurigen Nachricht, denn eine Stimme und ja auch ein Gesicht des deutschen Films ist am 21. Dezember von uns gegangen.
Ein Sägewerksbesitzer bestellt 5 Bier. Haben Sie nicht irgendwo meine Zahnbürste gesehen?
Ach, bitte machen Sie die S-Bahn-Tür doch nochmal wieder auf.
Eine Maus läuft über eine heiße Ofenplatte. Exercises in the morning, exercises in the morning, exercises in the morning. Sie müssen sich vorstellen, dass in der Zirkuskuppel angestrahlt von roten Scheinwerfern.
Hannelore Hoger war das. Sie feierte mit dieser Rolle, mit der Rolle der Leni Peikert in Alexander Kluges großartigem Film Artisten in der Zirkuskuppel ratlos, ihren Durchbruch. Zahlreiche Rollen an Theater und im neuen deutschen Kino folgten und spätestens mit der Rolle der TV-Kommissarin Bella Block kannte Hoger die ganze Republik. Die Frage, wie sehr sich das deutsche Kino an seine Vergangenheit erinnert, die werden wir auch gleich besprechen, wenn wir auf das deutsche Kinojahr 2024 blicken. Welche Geschichten hat uns das deutsche Kino erzählt und welche nicht? Was erwarten wir überhaupt vom deutschen Film und wo bleibt das Publikum? 2024 war ein sehr bewegtes Jahr für das deutsche Kino in Deutschland mit Erfolgen, Herausforderungen und auf jeden Fall einer Menge Gesprächsstoff. Welche Trends und Themen haben das deutsche Kino dieses Jahr geprägt? Wo stehen wir im internationalen Vergleich? Und was fehlt denn vielleicht, um die Vielfalt und Relevanz des deutschen Films zu stärken? Darüber spreche ich heute mit zwei Gästen, die das Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten können. Zum einen ist Christoph Hochhäusler bei mir im Studio, Regisseur von Filmen wie Unter dir die Stadt und in diesem Jahr mit seinem neuesten Werk La Mort Viendra auf Festivals unterwegs gewesen. Außerdem war er von 2017 bis 2021 leitender Dozent Regie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Hallo Christoph.
Hallo.
Und Anke Lewig ist natürlich im Studio, Filmkritikerin und Kollegin. Schön, dass du da bist, Anke.
Hallo Patrick. Ja, wir haben das deutsche Kino ja zusammen verfolgt dieses Jahr.
In großen Teilen auf jeden Fall. Und jetzt blicken wir auch zurück. Anke, dann bleibe ich mal bei dir. Wie würdest du das denn beschreiben, dieses deutsche Kinojahr 2024?
Ja, wo Christoph Hochhäusler ja hier neben mir sitzt, da muss ich natürlich an seine Zeitschrift Revolver denken, die er ja rausgegeben hat. So Filmschaffende reflektieren Kino, interviewen sich gegenseitig. Und ihr seid mit der Devise losgezogen, das habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, Kino muss gefährlich sein. Stimmt doch, oder?
Ja, ja.
Und genau dieses Kino vermisse ich in Deutschland. Ich habe das Gefühl, ich sehe so, ja, gut eingerichtetes Mainstream-Kino, Komödien, aber irgendwas, das mich wirklich angeht, aus der Reserve lockt oder provoziert, das fällt mir jetzt so auf Anhieb nicht ein.
Ist das denn dieser Spruch, Kino muss gefährlich sein, ein Wunsch gewesen? Oder ist das etwas, was sich vielleicht aus deiner Sicht, Christoph, auch schon umgesetzt hat?
Ja, natürlich gibt es jedes Jahr dann doch immer wieder die eine oder andere Überraschung. Es gibt auch keinen Mangel an Talenten, glaube ich. Aber ich würde Anke beipflichten, also wenn man so zurückschaut und man möchte sozusagen die Narben ertasten, die irgendwelche deutschen Filme in die Netzhaut geschlagen haben könnten, dann muss man schon lange nachdenken und so weiter. Also es gibt auf jeden Fall immer zu wenig von dem Guten. Aus meiner Sicht ist der deutsche Film, so wie ich ihn kenne, immer in der Krise. Er ist sozusagen in der Krise zu Hause, aber hat sich trotzdem da nicht eingerichtet. In gewisser Weise ist es vielleicht auch schlimmer als je zuvor. Womöglich haben wir die Talsohle erreicht, keine Ahnung.
Krise heißt ja auch Chance, wie wir gelernt haben. Anke, haben denn Filme deiner Meinung nach dieses Jahr, deutsche Filme natürlich, die Chance genutzt, zu glänzen, zu beeindrucken, zu irritieren?
Ach, ja, doch, Sterben von Matthias Glasner hat dann doch bei mir was ausgelöst. Also es ist ein Familienfilm. Und er zeigt die Familie in all ihren Exzessen. Kinder müssen auf ihre Eltern aufpassen, sie pflegen, weil die beide todkrank sind. Die Kinder wollen nicht. Alte Geschichten kommen hoch und das Ganze ist so exzessiv erzählt, dass der Exzess quasi zur Lupe wird, was eine Familie anrichten kann, aber was auch, wie die Familie auch verbindet. Und so peinlich ich in manchen Szenen gerührt war beim Sehen, hat er mich wirklich dann lange beschäftigt und irgendetwas mit mir gemacht. Also die Bilder haben weiter bei mir im Kopf gearbeitet.
Christoph, du hast ja deinen eigenen Film dieses Jahr auf Festivals promoted. Hast du es dennoch geschafft, ins Kino zu gehen? Verfolgst du das deutsche Filmschaffen? Ist es dir ein Anliegen, über das Jahr hinweg auch deutsche Filme zu verfolgen?
Ja, ins klar. Kino? Also ich meine, schon allein, weil es gibt viele Freunde und Kollegen, deren Filme ich verfolge. Nein, ich war natürlich im Kino vielleicht nicht so häufig, wie man es könnte, wenn man jetzt nicht so beschäftigt gewesen wäre, aber ich habe auch tolle Sachen gesehen. Also mir fallen natürlich die zwei Gangsterfilme ein von den Kollegen Thomas Aslan, Verbrannte Erde, aber auch Der Panther von Jan Bonny. Beide liefen ja im Panorama, zwei, wie ich finde, herausragende deutsche Filme. Man könnte auch noch dazu nehmen Schock von Dennis Moschito und Daniel Siegel. Drei Gangsterfilme ein Jahr, die gut sind, das gab es schon lange nicht mehr.
Ja, das ist ganz interessant, weil da sind die Gangster auf der einen Seite. Die andere Akkumulation, Anke, das war dann wieder die Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg, Riefenstahl von Andres Feil. Wir hatten RPK als Auseinandersetzung mit den großen Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg und natürlich Andreas Dresen Blick auf den Zweiten Weltkrieg. Das ist ein Thema, an dem man dann doch nicht vorbeikommen will, kommen muss. Ich weiß gar nicht, wie ich fragen soll.
Ja, im besten Fall ist es ja so, dass wenn man in den Zweiten Weltkrieg zurückgeht, dass man dann versucht, auch etwas über heute zu erzählen oder was heute anders laufen könnte. Und insofern finde ich in Libre eure Hilde über die Widerstandsgruppe Rote Kapelle schon ganz erstmal vom Ansatz her interessant. Warum sind damals Menschen in den Widerstand gegangen? Und Lila Stieler und Andreas Dresen ging es ja darum zu zeigen, dass das eigentlich, dass diese jungen Menschen so aus allen Schichten kamen und gar nicht so sehr politisiert waren, sondern dass das erst dann gekommen ist, dass sie auf einmal gespürt haben, dass sie Widerstand leisten mussten. Also da finde ich den Film in dieser Hinsicht schon relativ interessant, so als Reflexion. Und dann hatten wir ja auch noch Andres Feil, Riefenstahl. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Als ich von dem Projekt gehört habe, habe ich erst mal gedacht, boah, ich brauche keinen Riefenstahl-Film mehr. Aber dann finde ich es doch interessant, wie sehr er mit dem Archiv von Riefenstahl sie in das filmische Kreuzverhör nimmt und gleichzeitig aber auch reflektiert, wie fasziniert wir von der Figur Riefenstahl in den ganzen Talkshows in den 70er, 80er, 90er Jahren noch waren und letztlich unreflektiert das haben alles so durchgehen lassen. Also der Film erzählt dann auch noch mal viel über die Verdrängung in Deutschland in den Nachkriegsjahren, fast bis ins Jahre 2000 hinein.
Christoph, dieses Thema Zweiter Weltkrieg, das ist immer relevant für deutsche Filmemachende.
Das ist ja erstmal sowas wie eine Marke oder ein Genre vielleicht sogar. Ja. Und also jetzt, das sagt ja nichts über die Qualität der genannten oder anderer Filme aus. Es ist ein Feld, mit dem wir uns aus unserer Geschichte heraus natürlich beschäftigen müssen, aber eben auch eines, das sich sozusagen, ja, zu so einem Alleinstellungsmerkmal ist vielleicht zu viel, aber zu so einem Thema entwickelt hat, mit das man auch offensichtlich verkaufen kann in die Welt. Das sehe ich natürlich ambivalent. Also einerseits, klar, das ist weiter relevant. Diese Geschichte ist ja dann doch erst zwei Generationen her. Diese großen Verbrechen prägen unser Land bis heute. Die ganzen Debatten sind davon informiert, wie wir wissen. Gleichzeitig ist dieser Default-Modus, über diese Zeit zu erzählen, oft sehr ärgerlich, weil bequem, und es gibt natürlich da auch längst Klischees des Nazi-Films sozusagen,
ja.
Die dann im Angesicht dieser wahren Geschichte oft schlimmer Kitsch sind. Also zwiespältig, aber grundsätzlich, glaube ich, wird uns dieses Thema so schnell nicht abhanden kommen. Und ich glaube, auch die Auseinandersetzung damit ist richtig.
Ein Film, der als deutsch wahrgenommen worden ist, obwohl er von den Briten war, war The Zone of Interest, der ja dieses Thema nochmal aufnahm, ja, auch mit deutschen Schauspielern auf Deutsch gedreht hat, aber in einer Ästhetik das Ganze aufgenommen hat, die ja genau das, was du gerade gesagt hast, Christoph, komplett auf den Kopf gestellt hat. Also der Blick von außen zeigt ja auch, wie man künstlerisch, ästhetisch dem Thema noch etwas anderes abringen kann vielleicht.
Absolut, für mich einer der wichtigen Filme dieses Jahres.
Ja. Aber da können wir uns auch wieder fragen, warum macht es kein deutscher Regisseur? Also warum gibt es bei uns immer die doch formal eher biederen Auseinandersetzungen? Warum, wenn es in den Zweiten Weltkrieg geht, sieht alles aus wie Studio, die Kostüme kommen wie frisch aus dem Kostümhanger und so weiter. Also das frage ich mich, wo bleibt da das Formbewusstsein? Weil wenn wir das als Dauerthema haben, wie ihr sagt, dann muss doch da auch was passieren, dann muss sich doch das Feld auch öffnen.
Ja, es gab ja solche Auseinandersetzungen. Also man denke nur an das Himmler-Projekt von Kamaka, ist jetzt schon eine Weile her, aber bis heute wahnsinnig aktuell, wo es eine wirklich überzeugende Form, also auch ein schwer erträglicher Film, einfach dadurch, dass er sich so nah an die historischen Quellen hält. Also es gibt solche Auseinandersetzungen, aber ja, ein Film wie den Jonathan Glazer gemacht hat, kann man sich momentan in Deutschland nicht so richtig vorstellen. Das ist schade, ja.
Ja, es gibt ja auch aus einem deutschen Leben von Theodor Kuttula, der eben auch die Täterperspektive einnimmt. Also der kommt ja eigentlich in seinem Formbewusstsein schon dem Jonathan Glazer ein bisschen nahe. Also
Es gab es da schon. Ein toller Film. Hat mich auch ein bisschen enttäuscht, dass so wenig Kritiken darauf eingegangen sind, also sich daran erinnern konnten. Das ist halt auch eines dieser Krisen des deutschen Films, dass es sich nicht erinnert, also das Kino, dass dieses Gedächtnis nicht da ist, also dass man diese Filme, die es zum Beispiel genau zu dem Thema schon gab, nicht parat hat. Und insofern informieren sie die Debatte nicht und bringen uns sozusagen nicht weiter. Also das Gedächtnis ist, glaube ich, ein wichtiges Thema in den, wenn wir über die Defizite reden, jedenfalls.
Wir hatten ja auch mit Edward Bergers Im Westen nichts Neues, einen Film, der Geschichte verhandelt hat, der viele Oscars gewonnen hat. Und dennoch, wenn wir jedes Jahr auf die Filmfestivals blicken, ist, wenn wir jetzt die Berlinale vielleicht so mal ausklammern, sehr schwer, einen deutschen Film im Wettbewerb eines großen A-Festivals zu finden. Und Christoph, ich weiß, dass du dieses Jahr in deinem Blog mehrere Texte, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall ein langer Text, geschrieben hast, wo du das nochmal so nachvollzogen hast, wie selbstverständlich das in den 70er und 80ern waren, dass gerade in Cannes, was ja wirklich die Champions League des Autorenfilms ist, da deutsche Filme im Wettbewerb und nebenbei liefen. Und irgendwann verschwindet das, nicht wahr?
Absolut, ja. Also da ist mit dem Generationswechsel, also ob man das jetzt Fremont zuschreibt oder wem auch immer, oder der Wiedervereinigung und der neuen Rolle dieses Deutschlands, auch in Bezug auf Frankreich, ist da was verloren gegangen an Kenntnis, an Liebe auch, an Zuneigung. Und dann haben sich die Deutschen aber auch sehr schnell daran gewöhnt, dass wir da nicht mitspielen sozusagen. Das hat sicherlich viele Gründe. Einer ist schon angesprochen worden, wenn Anke sagt, sie vermisst die Filme, die eben ja einen aufregen oder provozieren oder herausfordern. Ja, so viele entstehen hier auf dieser Ebene nicht, zumal dann nicht in dieser, sag ich mal, verbündet mit diesem Spektakel, der in Cannes ja auch immer gefragt ist. Also sozusagen die radikalen Versuche, die es gibt in unserem Kino, sind dann meistens weniger populär.
Aber das Spektakel, bezieht sich das jetzt auch auf die Schauwerte und damit auf die Produktionskosten eines Films? Weil gehen wir zum Beispiel nach Frankreich oder Spanien, da hast du ja durchaus Filme, die von 4 Millionen bis 8 Millionen produziert werden, was hier ja eine Seltenheit ist. Also entweder du gehst über 8 Millionen und hast den ganz großen Film oder bist zu 4. Und braucht es nicht einfach manchmal auch ein bisschen mehr, um da mitzuhalten, um auch vielleicht mehr Zeit sich für ein Drehbuch zu lassen, nicht nur 23 Drehtage hat, sondern vielleicht mal auch 43 Drehtage mehr ausprobieren kann und alles. Also brauchst du es vielleicht auch.
Ja, ich glaube, dass das sicherlich ein Aspekt ist. Aber sich sozusagen jetzt aufs Geld rauszureden, fände ich zu kurz gedacht. Also ja, also die Durchschnittsbudgets in Deutschland sind niedriger als in den Nachbarländern. Die Förderpraxis, die wir haben, der Gießkanne, also alle irgendwie ein bisschen und niemand übernimmt wirklich großes Risiko und so muss man Jahre warten, bis man das Geld zusammen hat. Diese Langsamkeit des Systems und so weiter. Das sind alles Faktoren, gar keine Frage. Also ich glaube, filmpolitisch könnte man vieles besser machen und es gibt die Vorschläge ja auch, es steht halt in den Sternen, ob sie umgesetzt werden. Aber ich glaube, noch wichtiger oder jedenfalls aus meiner Sicht, das ist ja auch vielleicht meiner Rolle geschuldet, sind inhaltliche Auseinandersetzungen. Also der deutsche Film ist eben auch eine schrecklich nette Familie, also wo man sich nicht wehtut, wo man sich nicht die Wahrheit sagt, wo man den letzten Meter nicht geht, weil man niemanden erschrecken will, wo man mit sehr vielen Leuten im Einvernehmen bleiben will oder muss. Das ist, glaube ich, letztlich das größere Thema als das Geld.
Zeigt das nicht auch der Erfolg der deutschen Komödien, die genau diese Weltsicht abbilden, die Christoph gerade besprochen hat? Und ein Beweis dafür ist ja, dass die deutschen Komödien im Ausland ja so gut wie gar nicht ankommen. Anders als die französischen, wenn wir schon den Vergleich annehmen, die ja immer noch etwas Welt erzählen, die ja immer noch Bewusstsein haben, dass es Klasse gibt, dass es Unterschiede gibt in der Gesellschaft, dass es nicht allen gut geht, dass etwas, was man sich so als Selbstlüge in Deutschland nicht erzählen möchte oder nicht sehen möchte.
Ja, das sind alles so Hab-mich-lieb-Filme und ich muss jetzt noch mal an 2:1 denken, also wieder eine Komödie aus dem Osten, Deutsch-Deutsch von Nadja Brunkhorst und dann, weil Wolfgang Becker ja gestorben ist, nochmal über Das Leben ist eine Baustelle und Goodbye Lenin. Das waren ja zwei Filme, die durchaus auch im Ausland funktioniert haben. Und was war da anders? Ich meine, X-Filme, die Produktionsfirma damals, Tom Tykwer, Danny Levy, Wolfgang Becker und der Produzent Stefan Arndt sind ja losgezogen. Einmal, weil sie nichts mit der deutschen Beziehungskomödie der damaligen Zeit mehr anfangen konnten, aber auch nicht den deutschen Problemfilm, den sogenannten, fortsetzen wollten. Warum gibt's davon keine Nachfolge? Das könnte man doch fragen. Das ist doch im Rahmen des Machbaren.
Was soll ich sagen?
Ja, es tut mir leid, dass Sie dich jetzt immer ansprechen als Macher.
Nein, ich glaube, also wenn ich jetzt es wirklich auf einen kleinsten Nenner bringen müsste, glaube ich, fehlt vor allem Vertrauen. Also, weil wenn man in dieses System hinein will, es gibt so viele Torwächter, es gibt so viele Hürden, es gibt so viele Gelegenheiten, wo man sich sozusagen brav verhalten soll. Und das betrifft die Sender, es betrifft die Förderer. Die Projekte werden von unglaublich vielen Leuten beurteilt. Und in diesem Biotop sozusagen zu überleben, ist quasi unmöglich, wenn man unhöflich ist, in Anführungszeichen. Und diese Unhöflichkeit ist ja aber oft verbunden mit der großen Kunst. Ich glaube, dieses Höfische müssen wir aufbrechen. Den Knicks, den alle machen, den man sich wieder abgewöhnen.
Also den vorauseilenden Gehorsam.
Ja.
Ich spreche weiterhin mit Regisseur Christoph Hochhäusler und Filmkritikerin Anke Lewicke über den Zustand des deutschen Kinos anhand des deutschen Kinojahres 2024. Das Stichwort fiel ja in unserer ersten Runde bereits: Publikum. Hier kommt eine kleine These, dass in den guten Jahren, als Fassbinder und Kluge und Co. ihre Karriere begannen, hatten sie auf ihrer Seite ein Publikum, das gewillt war, mit ihnen Komplizenschaft einzugehen und ihre Filme zu gucken. Christoph, an dich, der die Filme macht, hast du das Gefühl, du hast auch ein Komplizenpublikum, das in deine Filme strömt, oder ist da irgendetwas abgebrochen?
Also ob das damals so war, da kann man sich streiten. Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, Fassbinder hat gar nicht gewartet, bis jemand applaudiert, sondern er hat bis dahin schon wieder 4 Filme gemacht. Aber es ist ganz klar historisch eine andere Situation. Na, mir fehlt dieses Publikum absolut. Es gibt sicherlich hier und da kleine Grüppchen, die sich interessieren für meine Arbeit. Aber was so eine Standarderfahrung ist, wenn ich auf Kinotour gehe oder so, ist, dass Leute sagen, sie wussten gar nicht, dass es solche Filme gibt. Also ich glaube, ganz viele Leute kennen das deutsche Kino so schlecht, dass sie gar nicht wissen, was man davon erhoffen könnte. Und solange das so ist, natürlich ist es schwierig. Weil ohne diese Sehnsucht des Publikums geht's ja auch nicht. Also man braucht schon, glaube ich, so ein Schmachten.
Ja. Und wenn du dann auf Kinotour bist mit deinen Filmen, wie erlebst du denn da das Publikum? Kommt das Publikum, wie sprichst du es an? Also braucht es vielleicht, ja, der Regisseur ist da, vielleicht noch ein Schauspieler, Schauspielerin. Braucht es den Eventcharakter immer mehr?
Ja, also die Verleiher sagen das. Und deswegen sind die Kinos ja heute vollgestopft mit irgendwelchen Sonderveranstaltungen. Ich sehe das so ein bisschen skeptisch, weil ein Film, der einen Regisseur braucht, ist vielleicht nicht gut. Ich als Kinozuschauer will auch nicht jetzt irgendeinen Meister haben, der mir erklärt, was ich jetzt gerade gesehen habe. Also das sind alles so Sachen, die auch Teil dieser Krise sind vielleicht. Aber wenn es dem Kino oder dem Verleih hilft, dass ich da komme, mache ich das natürlich.
Anke, siehst du dich denn als Verbündete des deutschen Films? Ich erinnere nämlich an viele Diskussionen, wenn wir mit unseren Kollegen aus der Schweiz oder Österreich sprechen, die uns ja recht vorwurfsvoll sagen, ihr mögt das deutsche Kino nicht so sehr, wie ihr es eigentlich mögen solltet.
Naja, das ist eine schwierige Frage, weil ich meine, das deutsche Kino, das sind 180 Filme oder so im Jahr. Ich kann mich ja nicht mit 180 Filmen verbünden. Aber ich kann schon sagen, weil du die Parallele aufgezogen hast mit einem Publikum und dem neuen deutschen Film, und dazu gehörten natürlich auch die Filmkritiker und Filmkritikerinnen, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich ja Berliner Schule, das muss ich jetzt natürlich sagen, auch wenn man den Begriff nicht mehr benutzt, dass ich diese Regisseure, also die erste Generation, Angela Schanelek, Thomas Aslan, den du ja auch schon erwähnt hast, mit Verbrannte Erde, und Christian Petzold, schon seit ihren Anfängen begleite und immer gespannt bin und da versuche auch einen Diskurs aufrechtzuerhalten, ohne jetzt dann immer noch das Label Berliner Schule zu benutzen.
Weil ich auch hinter der Präsenz gefragt habe, weil ich glaube auch, das stimmt, was Christoph sagt, dass viele gar nicht wahrnehmen, was das deutsche Kino zurzeit ist, dass es da auch einen ziemlich starken Pool an Talenten, an jungen Regisseurinnen und Regisseuren gibt, die sehr starke Debüts machen. Plötzlich haben wir einen Schauspieler wie Fabian Stumm, der selber Filme macht, der eine ganz andere Art von Kinosprache spricht. Die Wahrnehmungsschwelle für diese Filme ist aber so gering, ne? Wie kann man das Katapult ansetzen und zu sagen, es gibt diese Kinofilme und die sollten auch präsent werden?
Ja, das ist das, was wir uns ja seit Jahren immer beim deutschen Rückblick fragen. Wie kriegen wir die Filme, die wir mögen? Und Fabian Stumm's Sad Jokes war sicher für mich einer der Lieblingsfilme dieses Jahr. Wie kriege ich die ans Publikum gebracht? Und da muss ich wieder was sagen, was dir jetzt nicht so gefällt, Christoph. Ich glaube, es hilft wirklich, wenn man mit seinem Film tourt. Auch wenn das anstrengend ist, ich glaube, das bringt Zuschauer und so entsteht nochmal eine andere Präsenz. Und so entsteht auch das, weil das Kino, der Film geht doch auch nach dem Film durch das Gespräch weiter. Natürlich wäre es schön, wenn es auch die Besucher mit sich einfach nur machen müssten, aber vielleicht braucht es euch einfach mehr und mehr.
Ja, aber das machen wir ja. Das machen ja alle. Ich meine, im Grunde sind die normalen Vorführungen fast schon die Ausnahme, heute habe ich das Gefühl. Aber das reicht ja offensichtlich nicht. Ich meine, das ist ja alles spekulativ.
Ja, klar.
Was kann wirklich die, ich glaube, letztlich kann sich so eine Situation, eine kulturelle Situation sozusagen, auch über Nacht ändern. Wir haben das ja in der Filmgeschichte immer wieder gesehen. Es könnte den einen oder den anderen Film geben, der so skandalös, so laut oder so leise oder so neu ist, dass man eben plötzlich im Mittelpunkt einer Debatte steht. Warum nicht? Ja.
Und was war der letzte deutsche Film, der diese Debatte ausgelöst hat?
Ja, da seid ihr die Historiker
gefragt. Untergang wahrscheinlich. Also, das sind ja dann doch wieder die historischen Themen.
Ja, dann natürlich auch vielleicht.
Das Leben der anderen, das waren doch so große Debatten.
Ja, auch Toni Erdmann vielleicht, weil er als Komödie doch nochmal an eine Kinokomödientradition aus Deutschland erinnert hat, wie von Billy Wilder, Ernst Lubitsch, die dann ja nach Hollywood emigrieren mussten, dass eben eine Komödie auch einen ernsten Kern braucht. Also
ich glaube auch, dass Toni Erdmann ist ein ganz gutes Beispiel, ist jetzt 8 Jahre her oder so, von einem Film, der wirklich weltweit wahrgenommen wurde und der so viele Leute vereinen konnte. Ja, also das gleichzeitig war das sozusagen ein Inselphänomen. Es ist jetzt nicht, da gab es zwar dann, Frau Grütters, glaube ich, hat gesagt, sie will 20 Toni Erdmanns sehen im nächsten Jahr oder so. Aber so funktioniert dann natürlich, erstens funktioniert das Filmmachen nicht so, aber auch die deutsche Filmbranche ist in der Hinsicht auch nicht schnell genug für sowas. Also angenommen, man hätte jetzt irgendein vitales Interesse des Publikums identifiziert, eine Goldader, dass man da dann schnell und klug aufspringen könnte, das sehe ich in unseren Strukturen eigentlich kaum.
Wir reden ja auch darüber, über die Geschichten, die das deutsche Kino nicht erzählt. Anke, wie ist das vom Gefühl her? Es klang ja auch schon immer wieder an. Interessieren sich deutsche Filmemachenden genug für die Gegenwart?
Eigentlich wenig, wenn ich das mal so kurz sagen darf. Also der einzige Film, der mir jetzt so ad hoc einfällt, der vielleicht aber gar nicht so passt, ist Ivo von Eva Trobisch. Immerhin ist es ein Film, der uns mitnimmt in den Rhythmus des Lebens und Alltags einer Krankenpflegerin. Wir sind mit ihr im Auto. Sie hat sowas Cowboyhaftes, wie sie da durchfährt. Und sie fährt eben von einem Patienten zur nächsten Patientin. Und es gibt dann auf einmal, so beiläufig geht es natürlich auch um, ja, wie stirbt man in Deutschland? Und über die verschiedenen Formen des Sterbens wird dann auch wieder ganz abstrakt über das Leben was erzählt. Also ein bisschen, finde ich, hat der Film schon was eingefangen und trotzdem noch viel mehr erzählt.
Ich finde auch, also Eva ist eine ganz tolle Erzählerin, die wahnsinnig viel Welt in den Film bringt. Und bei Ivo gibt es ja wirklich auch immer so eine abschweifende Kamera und man sieht also Leute an dem Straßenrand oder hier jemanden einkaufen und so. Also das hat mir sehr gut gefallen und glücklicherweise hat sie gerade einen neuen Film gemacht. Also vielleicht sehen wir bald einen neuen Film von Eva. Also das wäre zum Beispiel auf jeden Fall einer dieser Talente, auf die man hinweisen kann. Oder auch der schon erwähnte Jan Bonny Gangsterfilm, der, finde ich, ganz viel, also spielt in Leverkusen, der ganz viel enthält von dem Moment, also induktiv sozusagen. Nicht im Sinne eines großen Themas, wo eine Fahne geschwenkt wird und sagt, das ist jetzt der Film über oder so, sondern induktiv ist da schon viel enthalten von dem krisenhaften Moment, in dem wir uns befinden sozusagen. Aber insgesamt, glaube ich, sind wir uns sofort einig, zu wenig, ja. Also zu wenig Filme spielen in der Wirklichkeit, genauso wie zu wenig Filme in Unbewussten spielen oder im Kollektiv Unterbewussten.
Das eine ist der Film, der entsteht, das andere ist das Interesse an der Gegenwart als jemand, der als Dozent auch den Nachwuchs quasi im Auge hatte eine Zeit lang. Ist da das Interesse? Möchte man das erzählen oder ist da so viel Internalismus dabei, dass es dann am Ende darum geht, ich möchte meine Geschichte erzählen, mein Coming of Age?
Also da gibt es schon unglaublich tolle Talente. Ja. Wenn man denen vertrauen würde und die Mittel in die Hand gäbe, sage ich mal, hätte ich überhaupt keine Sorge. Und leider ist diese Beschreibung eigentlich fast immer gültig. Es gibt ja immer wieder da tolle Absolventinnen und Absolventen, tolle Talente. Die Frage ist, wo landen sie dann? Wie können sie eigentlich leben? Und das zieht dann halt manche ins Ausland, manche ins Fernsehen und die Dritten hören auf, weil sie nicht die Mittel haben, diese langen Strecken durchzuhalten. Also in diesem Bereich geht ganz viel verloren, was eigentlich da ist. Ja.
Aber um bei diesem Bereich zu bleiben, weil du es gesagt hast, eben, wir tun uns schwer mit der Erinnerung an deutsche Filme. Und in deinem Blog schreibst du auch, wir müssen Traditionen verfolgen, aufrechterhalten, weiterentwickeln. Wie sieht es denn da bei den deutschen Filmstudenten und Studentinnen aus? Weil meine Erfahrung ist, wenn ich manchmal unterrichte, ist, die kennen eigentlich gar nichts. Wie erlebst du das?
Ja, darüber kann man sich natürlich auch immer beschweren. Das haben ja auch die Römer schon gemacht, dass die Jugend und so weiter. Ich glaube, da gibt es schon Nester, wo viel Wissen auch vorhanden ist. Also gerade an der DFB habe ich das erlebt, dass da eine große Cinephilie da ist. Und ob die jetzt so stark dem deutschen Film gilt, ja, das kann man bezweifeln. Das sind sicherlich da nur einige wenige Namen, die da sich sozusagen fortsetzen. Also ein großer Teil der deutschen Filmgeschichte versinkt immer wieder im Vergessen. Sie ist auch nicht gut erschlossen. Es gibt sehr wenig Literatur darüber, sind oft einfach gar nicht verfügbar, werden nicht gestreamt oder sonst wie. Da liegt ganz viel im Dunkel sozusagen. Aber grundsätzlich habe ich jetzt, wenn ich die junge Generation, soweit ich sie kenne, beschreiben sollte, da keine Sorge, dass da nicht eine Neugier gäbe, sowohl auf Wirklichkeit als auch auf das Kino der Vergangenheit.
Wenn wir vielleicht so langsam schon nach vorne blicken, also einen Ausblick schaffen, wenn wir uns in einem Jahr vielleicht wieder treffen, haben wir dann wieder 3 Zweite Weltkriegsfilme gesehen, wird sich da was ändern oder haben wir, das fand ich ja ganz interessant, schon ein Strukturproblem herausgemacht und wenn sich das nicht ändert, wird sich auch das deutsche Kino in seiner Wahrnehmung, in seinen Geschichten nicht ändern?
Also ich glaube, erstmal haben wir eine schwierige Situation, weil das FFG eventuell verlängert oder erneuert wird, aber alle anderen Teile dieser großen angekündigten Reform erstmal nicht kommen. Das heißt, alles wird sich verschieben. Es wird so eine Welle der Verschiebungen geben, mit Insolvenzen bestimmt auch, mit vielen, vielen Problemen, die daraus resultieren, dass ganz viele jetzt eigentlich darauf warten, dass eine Entscheidung getroffen wird. Also diese Zerstörung der Regierung, durch wen auch immer, der betrifft den deutschen Film mit voller Wucht. Und das wird sicherlich nicht leicht sein, das nächste Jahr. Gleichzeitig gibt es eine ganze Reihe von Projekten, auf die ich mich freue. Ich habe mal ein paar zusammengeschrieben, wenn ihr
sehr
wollt.
Sehr gut, natürlich, ja.
Also es gibt zum Beispiel Filme, auf die ich mich freue, von Miriam Bliese, von Mehmet Akif, Büyüka Katalay, von Luise Donschen, von Valeska Kriesebach, von Steffen Goldkamp, Andreas Goldstein, Benjamin Heisenberg, Ulrich Köhler, Till Kleinert, Jessica Grumacher, Franz Müller, Christian Petzold, Annika Pinske, Angela Schanele, Caroline Schmitz, Maria Speth, Isabel Stefer, Eva Tobisch, Nicolas Wackerwald, Helena Wittmann, Sandra Wollner, Henna Winkler, Katharina Wiss und so weiter. Das sind also alles Filme, die entweder schon gedreht wurden oder kurz davor stehen oder noch in der Finanzierung stecken, aber alles Projekte, auf die ich total neugierig bin und denen ich viel zutraue. Also es gibt schon Leute, also ich meine, das sind zufällig Kolleginnen und Kollegen, die ich persönlich schätze. Da könnte man sicherlich auch noch ganz andere Namen nennen.
Ganz spannend. Also das deutsche Kino, es ist in der Krise, wie wir gehört haben, aber es war es ja schon immer. Aber aus der Krise werden neue Möglichkeiten wach. Vielen Dank an meine Gesprächsrunde, an Christoph Hochhäusler, dessen neuester Film La Mort Viendra nächstes Jahr am 8. Mai in die deutschen Kinos kommt. Dann sprechen wir drüber, wenn es soweit ist, wieder. Und Anke Lewicke natürlich. Vielen Dank euch beiden.
Tschüss.
Gerne, danke.
Wir haben es ja gerade von Christoph Hochhäusler schon gehört, das deutsche Kino steckt im Grunde schon immer in der Krise, aber wenn man sich 2024 in der Branche umgehört hat, dann konnte man nicht mal mehr von Krisenstimmung sprechen, Katastrophenstimmung trifft es da vielleicht schon eher. Nicht nur fehlte dem deutschen Film dieses Jahr das Publikum, insgesamt war das Jahr für die Filmwirtschaft extrem schwierig. Es fehlte an Aufträgen und es wird auch befürchtet, dass die Filmproduktion noch stärker ins Ausland abwandern könnte. Große Hoffnung setzte die Branche deshalb dieses Jahr auf die lang angekündigte Reform des Filmförderungsgesetzes, die seit Jahren geplant war und die Strukturprobleme des deutschen Films angehen soll. Im Dezember ist das wichtigste filmpolitische Projekt seit Jahrzehnten nun tatsächlich verwirklicht worden. Aber die Zweifel, ob das Ergebnis der Krise des deutschen Films wirklich entgegenwirken kann, sind groß. Mit meinem Kollegen Christian Bern spreche ich jetzt über dieses deutsche Filmjahr 2024. Erstmal hallo Christian.
Hallo.
Ja, Christian, lief es denn wirklich für das deutsche Kino so schlecht dieses Jahr, wie ich das schon angekündigt habe? Und woran liegt das überhaupt? Sind das immer noch die Nachwehen von Corona?
Also Corona spielt auf jeden Fall noch eine Rolle. Die Sehgewohnheiten haben sich geändert. Die Kinozuschauerzahlen sind immer noch weit unter denen von 2019. Aber es hängt auch mit den wirtschaftlichen Problemen der deutschen Filmwirtschaft zusammen. Also der Boom der Pandemiejahre, in denen die Streamer wahnsinnig viel beauftragt haben, der ist vorbei. Es wird überall gespart. In Umfragen sagen 77% der Produzentinnen und Produzenten in Deutschland, dass sie die Lage als sehr düster einschätzen. Man hört von Auftragsabsagen in großem Stil. Filmschaffende kriegen keine Finanzierung mehr für Projekte. Aber neben diesen wirtschaftlichen Problemen, also die auch die Produktionsbedingungen in Deutschland wirklich, wirklich erschweren, die Budgets sind auch international für den deutschen Film wirklich klein, sind es auch strukturelle Probleme im deutschen Film. Dazu sagt der Film- und Medienforscher an der Universität Chemnitz, Thomas Wiedemann.
Dass der deutsche Film international gerade nicht für die großen Schlagzeilen sorgt oder auch zu Hause jetzt nicht Begeisterungsstürme auslöst, das verweist, glaube ich, auch auf die spezifischen Produktions- und Förderstrukturen, die wir hier in Deutschland haben, mit einer Filmförderung, die schwerfällig ist, sich aufspaltet auf Bund- und Länderförderinstrumente, gleichzeitig aber allerdings auch dann ungewollte Effekte mit sich bringt, etwa, dass man sich bis zum gewissen Grad abhängig macht von der Gunst von Förderern, Fernsehredaktionen, Gremienstrukturen. Ungewöhnliche, innovative Formate haben es da von Haus aus immer schwerer.
Und da sind wir ja natürlich beim wichtigsten Thema dieses Jahres für die deutsche Filmbranche, dem Filmförderungsgesetz. Das soll ja genau all diese Strukturprobleme lösen, Christian.
Ja, genau. Also die Reform des Filmförderungsgesetzes war lange geplant, seit Jahren, wurde in der Pandemie nochmal verschoben und dann vor knapp 3 Jahren von Claudia Roth angekündigt. Jetzt ist es tatsächlich vor Heiligabend durch den Bundestag gegangen. Und da hatte Claudia Roth ja eine groß angelegte Reform versprochen, die die vielen Strukturprobleme, die es in der deutschen Filmwirtschaft gibt, angehen sollte. Und das fängt natürlich mit der Filmförderung an. Die gilt in Deutschland als zu kompliziert, bürokratisch. Die Filmförderungsanstalt wird deswegen jetzt in eine Agentur umgebaut. Wichtigster Punkt ist, statt der langwierigen Gremienentscheidungen, die bisher die Kreativität der Filmschaffenden eingeschränkt haben, soll es jetzt eine automatische Filmförderung geben. Das heißt, Filme sollen schneller realisiert werden können, nicht wie bisher. Das kann hier in Deutschland bis zu 5 Jahre dauern. Und dann gibt es noch das sogenannte Referenzmodell, mit dem kommerzieller Erfolg von Filmen und Festivalerfolge belohnt werden sollen. So können dann Filmschaffende wieder Geld für das nächste Projekt auftreiben.
Und ist denn jetzt diese Reform, die wirklich kurz vor Heiligabend vom Bundestag bewilligt worden ist, ist das jetzt das Instrument, um den deutschen Film und den Filmproduktionsstandort Deutschland zu stärken?
Also wenn man nur das Filmförderungsgesetz nimmt, da hört man tatsächlich einiges Lob. Also da ist die Rede von einem Meilenstein. Es gibt auch eine Erhöhung der Zuschüsse aus Bundesmitteln für den deutschen Film. Das wird begrüßt. Ein Problem ist für den künstlerisch ambitionierten, nicht kommerziellen Film. Da sollte es zum Beispiel eine Förderung aus dem Staatsministerium für Kultur geben. Das gibt es jetzt nicht, weil der Haushalt für 2025 fehlt. Und ein ganz wichtiger Punkt, der wirklich enttäuschend ist, Claudia Roth hatte angekündigt, die Verleiher zu stärken, weil sie meinte, für die Aufmerksamkeit des deutschen Films ist das enorm wichtig. Aber es kann jetzt durch die Umstellung der Förderbedingungen sogar sein, dass die Verleiher am Ende weniger Geld haben. Aber das größte Problem ist, dass ja Claudia Roth angekündigt hatte, eine große Filmreform zu verwirklichen, zu der dann eben 3 Säulen gehören sollten. Also diese 3 Säulen seien auch absolut notwendig, um den Filmproduktionsstandort Deutschland überhaupt international wieder konkurrenzfähig zu machen. Also und mit dem Filmförderungsgesetz sollten 2 weitere Säulen kommen. Das ist zum einen die Investitionsverpflichtung. Die hätte vorgesehen, dass Streamer und Fernsehsender verpflichtet werden, künftig einen Teil ihres Nettoumsatzes, den sie in Deutschland machen, in deutsche Filmproduktionen zu reinvestieren. Das gibt es bereits in 13 anderen europäischen Ländern. Frankreich ist da zum Beispiel sehr erfolgreich mit. Und dann der wichtigste Punkt, das Steueranreizmodell. Damit sollte eigentlich die heimische Filmproduktion gestärkt werden und internationale Produktionen sollten wieder nach Deutschland geholt werden, die eben nicht mehr kommen. Also das große Problem, Studios in Deutschland wie Babelsberg stehen quasi seit Jahren leer. Und diese Krise des Filmstandortes Deutschland, die ist massiv, meint zum Beispiel auch der Chefredakteur vom Branchenmagazin Blickpunkt Film, Ulrich Höcherl.
Deutschland ist der unattraktivste Produktionsstandort oder mindestens auf dem Weg dazu in Europa, weil alle Länder um uns herum mit Steuervorteilen von 30-40% locken. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt.
Aber das Problem ist, dass diese beiden Säulen, Investitionsverpflichtung und Steueranreizmodell, jetzt eben nicht zum 1. Januar 2025 kommen. Die wären sowieso nicht gekommen, weil Claudia Roth in den Verhandlungen mit den Bundesländern über etwa das Steueranreizmodell keine Einigung erzielt hatte. Der Plan war aber, dass die nächstes Jahr verwirklicht werden sollen in den Debatten. Aber das Aus der Ampelregierung, das lässt nun natürlich alles wieder in den Sternen stehen.
Aber Christian, das klingt ja, als wären wir wieder bei Null. Also wo bleibt denn jetzt diese große Reform?
Ja, das sieht Ulrich Höcherl auch so.
Der große Plan der großen Filmförderreform bleibt natürlich eine Ruine. Da bleibt nichts übrig von den vielen schönen Vorschlägen, die Claudia Roth formuliert hat. Und was das für die Branche bedeutet, ich glaube, das ist eine mittlere Katastrophe.
Aber immerhin, also die Produktionsallianz sagt wenigstens, dass das Filmförderungsgesetz alleine schon eine Wirkung erzielen wird, hoffentlich dadurch, dass die Filmfinanzierung jetzt einfach schneller wird. Also da ist so eine halbe Hoffnung.
Dann fragen wir noch am Ende, wer ist schuld letztendlich an diesem Chaos? Bleiben wir vielleicht bei Claudia Roth. Ist sie schuld? Konnte sie die Filmpolitik am Ende doch nicht richtig regeln als Kulturstaatsministerin?
Also der Filmforscher Thomas Wiedemann zum Beispiel sieht das eher wohlwollend, die Politik von Claudia Roth.
Ich würde eigentlich behaupten, dass es schon auch gut war, dass jetzt Reformen tatsächlich auch mal angestoßen wurden, dass auch mal über andere Dinge nachgedacht wurde, dass auch über Diversität noch mal stärker gesprochen wurde, was wir davor nicht so hatten. Ich bin auch der Meinung, dass eine groß angelegte Reform der Filmförderung ein schwieriges Unterfangen ist, was in einer nicht mal ganz vollständigen Legislaturperiode gar nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Zumal, wenn wir sehen, wie viele Interessen da eben auch mit reinspielen. Ich möchte deshalb nicht in dieses Bashing auf Claudia Roth einstimmen.
Aber das Bashing in der Branche gibt es durchaus. Also es wird zum Beispiel kritisiert, dass Claudia Roth immer viel angekündigt hätte, aber bevor sie das getan hat, hätte sie vielleicht auch erstmal mit den beteiligten Parteien sprechen müssen, zum Beispiel beim Steueranreizmodell, mit den Bundesländern, bevor sie das ankündigt. Das hätte nämlich auch viel Zorn gegeben. Sie hat in die Branche reingehört, das kann man schon sagen, aber zum Teil ist der Vorwurf zu einseitig, zu sehr auf Produzentenseite, zu wenig auf Verleihe und Kinos gehört. Also mein Eindruck ist am Ende, dass Claudia Roth dann doch unterschätzt hat, welche Überzeugungsarbeit es kostet, wenn man eine so groß angelegte Reform durchsetzen will. Das Problemfeld Film, wie es in Deutschland existiert, ich glaube, das hat sie tatsächlich bei aller Begeisterung unterschätzt.
Sagt Christian Berndt, der sich für uns dieses Jahr nicht nur, aber vor allem mit den filmpolitischen Fragen und Problemen des deutschen Kinos 2024 auseinandergesetzt hat. Vielen Dank, Christian.
Dankeschön.
Während im deutschen Kino wirklich die Krise herrschte, konnte sich die deutsche Serienlandschaft 2024 über viele wichtige Erfolge freuen, unter anderem den International Emmy für die Netflix-Serie Liebes Kind. Welche weiteren Highlights die deutsche Serienwelt im letzten Jahr geliefert hat, hat Anna Wollner für uns zusammengefasst.
Es ist nicht nur die erfolgreichste deutsche Serie, es ist eine der erfolgreichsten Serien überhaupt im international durchwachsenen Serienjahr 2024. Amazon Prime Videos Hochglanzproduktion Maxton Hall.
Es ist nicht einfach eine Schule, es ist eine der Schulen. Ich habe Monate am Schreibtisch verbracht, um mich für das Stipendium zu qualifizieren. Das gilt natürlich für die wenigsten hier. Britischer Hochadel, Sohn des Trainers von Manchester United, Cousine des Emirs von Dubai. Sie sind alle hier. Außer Geld und Einfluss haben meine Mitschüler noch eine Sache gemeinsam. Ich bin für sie unsichtbar.
Eine Hochglanzserie mit äußerst attraktiven Figuren, besetzt mit Damian Hardung und Harriet Herbin-Mutten. Ein Setting irgendwo zwischen Saltburn und Hogwarts. Ein Privat-Elite-Internat, reicher Schnösel trifft auf graue Maus. Jede Menge 50 Shades of Grey-Vibes. Staffel 2 ist gerade abgedreht. Der feuchte Traum pubertierender und Serienmacher. Bleiben wir kurz bei Amazon. Das Erfolgsduo Philipp Käsbohrer und Matthias Moormann, bekannt für How to Sell Drugs Online Fast, hat ein anderes Erfolgsduo vor der Kamera wieder vereint. Anke Engelke und Bastian Pastewka. Beide haben mit der kurzweiligen Kleinstadt-Romcom perfekt verpasst, ein Einod für Singles in der Lebensmitte geschaffen. Zwei Endvierziger, die wie füreinander bestimmt sind, absolut normal, absolut durchschnittlich, die sich dummerweise nicht kennen und eben 7 Folgen lang immer knapp verpassen.
Welches Arschloch parkt denn hier so scheiße?
Kein Schenkelklopferhumor, sondern eine smarte und subtile Romanze. Alles andere als subtil, aber genauso provinziell ist Apple TV Plus erste deutsche Eigenproduktion mit dem englischen Titel Where's Wanda. Nein, hier geht es um keinen Fisch, sondern um eine verschwundene Teenagerin.
Wanda würde nie einfach abhauen, einfach so, bis wir handfeste Beweise haben.
Sie wurde entführt.
Was, wenn wir die nicht finden, müssen wir einfach.
Der deutscheste aller Casts um Heike Makatsch und Axel Stein versucht das Verschwinden der Tochter aufzuklären. Deutsche Gemütlichkeit trifft auf Desperate Housewives. Deutsche Achtsamkeit trifft auf Mafia. Das gibt es in der Netflix-Bestseller-Adaption Achtsam Morden mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Die Macher vom Erfolgshit Liebes Kind lassen mit viel schwarzem Humor einen jungen Anwalt seinen wichtigsten Mandanten entsorgen für eine bessere Work-Life-Balance.
Achtsamkeit? Dein Ernst?
Ich fand das total scheiße.
Der Atem ist das zentrale Werkzeug der Achtsamkeit. Sie blenden alles aus, was nicht mit dem Hier und Jetzt zu tun hat.
Und damit verändere ich die ganzen Arschlöcher um mich herum, ja?
Und wo ist der Mut? Wo ist das Außergewöhnliche, das Visionäre? Bei den Öffentlich-Rechtlichen. Nichts anderes als das jüdische Sopranos wollte Serienschöpfer David Hadder mit Die Zweiflers präsentieren. Und das ist ihm gelungen. Ein sechsteiliges Familienporträt über eine jüdische Familie, die ein Delikatessenimperium aufgebaut hat. Hadder zeigt die Ambivalenz jüdischen Selbstverständnisses in Deutschland mal tragisch, mal komisch, aber immer auf den Punkt. ZDF Neo wiederum präsentierte mit Push eine quasi dokumentarische Krankenhausserie, in der Hebammen im Mittelpunkt stehen. Eine Welt im Ausnahmezustand. 6 Folgen, die relativ tabufrei von Geburten, Klinikalltag und Wochenbett erzählen.
Die Damnat ist geschwollen. Ich schau mal nach der Gebärmutter. Die steht schon noch ein bisschen hoch.
Um Klinikalter geht es auch in Hungry von Zoe Magdalena, eine ZDF-Neo-Insta-Serie über eine junge Frau, die gegen ihren Willen von der eigenen Mutter in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen wird.
Ich bin in meinem eigenen Leben nur Nebenfigur. Wäre mein Leben ein Horrorfilm, ich bin die Schwarze, die nur Minute 2 stirbt.
In den kurzweiligen Episoden geht es um das Seelenleben der jungen Patienten und Patientinnen mit den unterschiedlichsten Diagnosen. Nicht von oben herab, sondern aus der Sicht der Betroffenen. Eine Serie schnell und roh und mit einem sarkastischen Unterton. Cleverer Galgenhumor. Den gibt es auch in Schwarze Früchte aus der ARD-Mediathek. Eine Diskurserweiterung, eine Serie, die queere und schwarze Lebensrealitäten in den Blick nimmt. Schwarze Früchte ist mal unangenehm, mal peinlich, mal auf den Punkt authentisch und genau beobachtet. Entlarvend, mit Tiefgang. Nicht nur das Beste, was es in diesem Jahr in der ARD-Mediathek gab, sondern auf dem gesamten deutschen Serienmarkt.
Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur für dieses Jahr zu Ende. Meine Kollegin Susanne Burg, ich und alle, die über das Jahr hinweg daran gearbeitet haben, diese Sendung auf die Beine zu stellen, wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins Jahr 2025. Wir hören uns in 7 Tagen wieder mit dem Wichtigsten aus der Filmwelt, dann mit den ersten 9 Filmen des neuen Jahres. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.